Als meine Frau und ich neulich auf einem weit entfernten Flughafen von Bord gingen, wurden wir von drei hübschen jungen Frauen begrüßt, die im selben Flugzeug gewesen waren. Sie stellten sich als Mitglieder der Kirche vor, was nicht allzu überraschend war, da jemand, der nicht unserem Glauben angehört, für gewöhnlich nicht am Flughafen auf uns zugeeilt kommt. Der weitere Gesprächsverlauf war unerwartet. Schon bald erzählten die drei Frauen unter Tränen, dass sie alle erst kürzlich geschieden wurden. In jedem Fall war der Mann untreu gewesen, und in jedem Fall war die Entfremdung und die Übertretung daraus erwachsen, dass der Mann der Anziehungskraft der Pornografie erlegen war. Mit dieser schonungslosen Einleitung zu meiner heutigen Botschaft geht es mir ähnlich wie Jakob, der vor Alters sagte: Es schmerzt mich, dass ich so rückhaltlos sprechen muss vor denjenigen, deren Gefühle vielfach überaus zart und keusch und empfindsam sind. Wir müssen allerdings rückhaltlos sein. Vielleicht lag es daran, dass sich der Vater oder auch der Großvater in mir regte, aber die Tränen in den Augen dieser jungen Frauen rührten auch mich zu Tränen. Und die Fragen, die sie stellten, ließen mich selbst fragend zurück. Warum gibt es um uns herum so viel sittlichen Niedergang? Und warum fallen ihm so viele einzelne Menschen und Familien zum Opfer und tragen tiefe Wunden davon? Natürlich kannte ich die Antwort auf meine Frage zumindest teilweise schon. Fast jeden Tag werden wir alle von Unsittlichkeit in irgendeiner Form attackiert, die von überall her auf uns einströmt. Die dunklere Seite der Film-, Fernseh- und Musikbranche versteigt sich immer mehr auf anstößige Sprache und sexuelles Fehlverhalten. Traurigerweise könnte derselbe Computer und der Internetdienst, mit dem ich genealogische Forschung betreiben und die Namen von Vorfahren für den Tempel vorbereiten kann, meinen Kindern oder Enkeln, wenn da keine Filter oder Sperren wären, Zugang zu Inhalten übelster Sorte verschaffen, die ihrem Gemüt gewaltige, dauerhafte Schäden zufügen würden. Denken Sie daran, dass diese jungen Ehefrauen sagten, die Untreue ihres Mannes hätte mit der Anziehungskraft der Pornografie ihren Anfang genommen. Unmoralisches Tun ist jedoch ein Problem, das nicht nur Männer und Ehemänner zur Sünde verleitet. Die Gefährdung, die nur ein Mausklick entfernt ist, und hierzu gehört auch, was bei virtuellen Begegnungen in einem Chatraum geschehen kann, ist für jeden gleich, für Mann und Frau, alt und jung, Verheiratete und Alleinstehende. Und nur um sicherzustellen, dass die Versuchung immer leichter zugänglich wird, ist der Widersacher eifrig damit beschäftigt, all dies auch auf Mobiltelefone, Videospiele und iPods auszuweiten. Wenn wir davon ablassen, an den Ästen dieses Problems herumzusägen und stattdessen die Axt direkt an die Wurzel des Baums legen, werden wir kaum überrascht sein, dass sich hier die Lust verbirgt. Lust ist ein unappetitliches Wort und sicherlich kein reizvolles Thema für eine Ansprache. Aber es gibt gute Gründe dafür, warum sie manchmal als die tödlichste der sieben Todsünden überliefert ist. Warum ist die Lust eine Todsünde? Neben dem absolut zerstörerischen Einfluss, den sie auf unsere Seele hat, weil sie den Geist vertreibt, ist sie, wie ich meine, deswegen eine Sünde, weil sie die höchste und heiligste Beziehung, die Gott fürs irdische Leben vorsieht, besudelt. Nämlich die Liebe, die Mann und Frau füreinander empfinden und den Wunsch, den dieses Paar hegt, Kinder zu bekommen. Und zwar in einer Familie, die für immer Bestand haben soll. Jemand hat einmal gesagt, dass zur wahren Liebe die Vorstellung von etwas Dauerhaftem gehören muss. Wahre Liebe bleibt bestehen. Lust hingegen verändert sich so schnell, wie man eine Seite mit pornografischem Inhalt umblättern oder ein weiteres potenzielles Objekt zur Befriedigung, sei es männlich oder weiblich, anpeilen kann. Wahre Liebe macht uns ganz euphorisch. So ergeht es mit mir, mit meiner Frau. Wir erzählen es überall herum. Lust dagegen geht mit Scham und Heimlichtuerei einher und sucht fast krankhaft das Verborgene. Je später und dunkler es ist, desto besser. Für alle Fälle wird das Türschloss zweifach verriegelt. Liebe bringt uns ganz von selbst dazu, uns Gott und unseren Mitmenschen zuzuwenden. Demgegenüber ist Lust alles andere als gottgefällig und schwelgt in Hemmungslosigkeit. Die Liebe kommt einem mit offenen Armen und großmütigem Herzen entgegen. Lust jedoch kann nur mit offener Begierde aufwarten. Dies sind nur einige der Gründe, weshalb es so zerstörerisch ist, die wahre Bedeutung der Liebe zu entwürdigen. Sei es in der Vorstellung oder mit einem anderen Menschen. Lust zerstört das, was nach unserem Glauben an Gott am wichtigsten ist, nämlich den Glauben an diejenigen, die wir lieben. Sie erschüttert die Säulen des Vertrauens, auf denen die jetzige oder zukünftige Liebe ruht, und es dauert sehr lange, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es einmal verloren gegangen ist. Geht das alles so weiter, gleich ob es sich um jemand aus der eigenen Familie oder um Menschen handelt, die in der Öffentlichkeit stehen, wie etwa gewählte Amtsträger, Wirtschaftsführer, Medienstars oder Sportgrößen, kann man bald an das Gebäude, das einst als Wohnstadt für eine sittlich verantwortungsvolle Gesellschaft gebaut wurde, ein Schild mit der Aufschrift hängen: Dieses Anwesen steht leer. Ob wir nun alleinstehend oder verheiratet, jung oder alt sind, sprechen wir doch kurz darüber, wie man sich gegen Versuchungen aller Art wappnen kann. Wir können vielleicht nicht alles beheben, woran die Gesellschaft leidet, aber sprechen wir über ein paar Maßnahmen, die jeder ergreifen kann. Fangen Sie als erstes damit an, dass Sie sich von Menschen, Gegenständen und Gelegenheiten fernhalten, die Ihnen schaden können. Jemand, der gegen die Alkoholsucht ankämpft, weiß, dass die durch Nähe ausgeübte Anziehungskraft fatal sein kann. Das trifft auch auf Fragen der Sittlichkeit zu. So wie Josef einst in der Gegenwart von Potiphas Frau, sollten Sie einfach weglaufen, und zwar so weit weg von der verführerischen Sache oder Person, wie Sie nur können. Und bitte, wenn Sie dem Schauplatz der Versuchung entfliehen, hinterlassen Sie keine Nachsendeadresse. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass jemand, der an eine zerstörerische Gewohnheit oder Abhängigkeit gekettet ist, sich irgendwann nicht mehr selbst helfen kann, sondern auf Hilfe angewiesen ist. Das kann auch Sie betreffen. Bemühen Sie sich um diese Hilfe und nehmen Sie Sie an. Reden Sie mit Ihrem Bischof, befolgen Sie seinen Rat. Nehmen Sie die Angebote des Familiendienstes, der Kirche in Anspruch oder suchen Sie anderswo geeignete professionelle Hilfe. Bitten Sie darum, dass Engel Ihnen beistehen möge. Wir können auf dem Computer Filter einrichten und den festen Willen haben, unseren Neigungen nicht nachzugehen. Doch denken Sie, dass wir nur mit Selbstbeherrschung alles im Griff haben können. Wenn sich eine anstößige Beziehung anzubahnen droht, brechen Sie sie ab. Vieles davon muss nicht von vornherein böser Natur sein. Aber es kann unser Urteilsvermögen und unsere Geistigkeit abstumpfen und zu etwas Bösem führen. Ein altes Sprichwort besagt, dass auch die weiteste Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Achten Sie also auf jeden Schritt. Heimlich, still und leise können unerwünschte Gedanken versuchen, wie Diebe in der Nacht in unseren Kopf zu gelangen. Doch wir müssen ihnen nicht schwungvoll die Tür öffnen, ihnen Kaffee und Kuchen anbieten und dann erzählen, wo das Tafelsilber steht. Kaffee sollten Sie sowieso nicht anbieten. Werfen Sie die Ganoven hinaus. Ersetzen Sie unanständige Gedanken durch hoffnungsfrohe Bilder und schöne Erinnerungen. Malen Sie sich die Gesichter der Menschen aus, die Sie lieben. Und die fassungslos wären, wenn sie sie im Stich ließen. Mehr als ein Mann wurde schon vor Sünde oder einer Dummheit bewahrt, indem er das Bild seiner Mutter, seiner Frau oder seines Kindes vor seinem inneren Auge sah, wie sie auf ihn warteten. Welche Gedanken sie auch im Herzen hegen, achten sie darauf, dass sie willkommen und geladene Gäste sind. Ein Dichter sagte einmal, lass deinen guten Willen deinen Verstand regieren. Pflegen Sie die Verbindung mit dem Geist des Herrn. Seien Sie dort, wo er zugegen ist. Achten Sie darauf, dass dies auch auf Ihr eigenes Zuhause zutrifft und sich in der Kunst, Musik und Literatur widerspiegelt, die man dort findet. Wenn Sie das Endowment empfangen haben, besuchen Sie den Tempel, so oft es Ihnen die Umstände erlauben. Vergessen Sie nicht, dass Sie im Tempel mit Gottes Macht ausgerüstet werden, Gottes Herrlichkeit rings um Sie gehüllt wird und Engel Verantwortung über Sie haben werden. Und wenn Sie den Tempel verlassen, denken Sie daran, die Symbole, die Sie mit sich nehmen, niemals außer Acht zu lassen oder zu vergessen. Die meisten Menschen, die in Schwierigkeiten stecken, fragen sich am Ende unter Tränen, was habe ich mir nur dabei gedacht? Nun, woran auch immer sie gedacht haben, sie haben nicht an Christus gedacht. Aber als Mitglieder seiner Kirche geloben wir jeden Sonntag, seinen Namen auf uns zu nehmen und versprechen, immer an ihn zu denken. Geben wir uns doch noch etwas mehr Mühe, an Christus zu denken. Denken wir daran, dass er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat, dass er durchbohrt wurde wegen unserer Verbrechen und wir durch seine Wunden geheilt sind. Es hätte gewiss immense Auswirkungen auf unser Handeln, wenn wir jedes Mal, wenn wir übertreten, nicht nur jemanden verletzen, den wir lieben, sondern ebenso auch ihn, der uns so von Herzen liebt. Aber wenn wir sündigen, so schwerwiegend die Sünde auch sein mag, können wir durch dasselbe erhabene Wesen gerettet werden. Durch ihn, der den einzigen Namen unter dem Himmel trägt, durch den jedermann gerettet werden kann. Angesichts unserer Übertretung und wenn unsere Seele von tiefem Schmerz durchdrungen ist, können wir das sagen, was der umkehrwillige Alma ausrief, wodurch sich sein Leben komplett veränderte. O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir. Brüder und Schwestern, ich habe Sie lieb. Präsident Monson und die führenden Brüder haben Sie auch lieb. Viel wichtiger ist jedoch, Ihr Vater im Himmel liebt Sie. Ich habe heute versucht, über Liebe zu sprechen, Achtung vor der Liebe und wie man sie in den gesitteten Völkern, die es gegeben hat, angemessen zum Ausdruck gebracht hat. Die Heiligkeit der Liebe zwischen einem Ehepaar und den Kindern, die die Liebe letztlich hervorbringt. Ich habe über die erlösende Liebe gesprochen, die Nächstenliebe in Person, die uns durch die Gnade Christi zuteil wird. Notwendigerweise habe ich auch über den Satan gesprochen, den Teuflischen, den Vater der Lügen und der Lust, der alles daran setzen wird, all dies, die wahre Liebe, zu verfälschen, zu verweltlichen oder zu entweihen, wo immer er sie antrifft. Und ich habe darüber gesprochen, dass er uns dabei vernichten möchte, wenn er es schafft. Wenn wir in unserer Zeit vor solchen Versuchungen stehen, müssen wir wie Nephi zu seiner Zeit sagen, ich gebe dem Feind meiner Seele nicht länger Raum. Wir können den Bösen abweisen. Wenn wir es uns zutiefst von ganzem Herzen wünschen, kann und wird diesem Feind durch die erlösende Macht des Herrn Jesus Christus Einhalt geboten werden. Außerdem verheiße ich Ihnen, dass das Licht des immerwährenden Evangeliums dort, wo das Leben hoffnungslos und hilflos in Dunkelheit zu versinken drohte, abermals hell leuchten kann und wird. Mögen wir die Freude über unsere Treue zu dem Höchsten und Besten in uns spüren, wenn wir unsere Liebe und unsere Ehe, unsere Gesellschaft und unsere Seele so reinhalten, wie sie sein sollen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.